ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der geht los mit dem Namen.
Franziska Winter.
Geburtstag?
25.09.1988.
Geburtsort?
Das Klinikum in Rostock, aber aufgewachsen im Ostseeheilbad Graal-Müritz.
Profession?
Medienwissenschaftlerin und aktuell Leiterin des Kinos Mon Ami in Weimar.
Was treibt Sie an?
Was mich antreibt, ich würde sagen Neugierde. Das Wissen um Transformation, irgendwie eine Kraft von auch Kunst und Kultur und Austausch und Resonanzverhältnisse.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich bin geneigt zu sagen, home is where the heart is at, aber ich glaube, ganz so enthoben von Örtlichkeiten ist es dann doch nicht. An den drei Stationen meines Lebens bislang, also an der Ostsee, in Weimar, aber auch in Hamburg, wo ich 9 Jahre gelebt habe.
Dann ist die nächste Frage hier im Steckbrief, welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Da musste ich lange überlegen, das ist natürlich, ich höre auch viel Musik, aber seit dem letzten Jahr begleitet mich eigentlich immer mal wieder das Lied Die frühen Jahre von Dota Kehr. Da hat sie Mascha Kaleko-Gedichte vertont und das ist auf dem 2. Mascha Kaleko-Album und ich finde, das ist ein unfassbar berührendes, großartiges Lied, eine tolle Vertonung geworden. Ich könnte da jetzt lange drüber erzählen. Ich weiß nicht, ob das an der Stelle schon Platz hat. Vielleicht können wir später auch nochmal drüber sprechen.
Aber ich habe die Intuition, dass wir es spielen werden.
Ach, das ist toll.
Und vielleicht kommen wir da nochmal dann darauf zu sprechen.
Ja, unbedingt.
Die Frage nach dem Buch.
Das Buch. Also im Moment liegt Miranda July All Fours auf meinem Nachttisch, aber das Buch dieses Jahres für mich war Fabian Saul, Die Trauer der Tangente. Das ist ein Buch, das unfassbar fragmentarisch funktioniert. Es arbeitet sich so an Topografien ab und entzieht sich immer wieder so einer Grunderzählung. Das ist auch anstrengend zwischendurch, aber es hat mich auch sehr abgeholt, weil es auch so ist wie zwischendurch oder im Moment durch soziale Medien und das Drumherum auch Leben, Denken und Schreiben funktioniert, glaube ich.
Wie beginnt der Tag?
Super klassisch. Kind wecken, Kaffee kochen.
Finde es immer so schwierig beim Steckbrief. Eigentlich ist es immer so ein Moment schon für eine Nachfrage. Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Trauer der Tangente angesprochen haben. Aber mir ist jetzt aufgefallen, wieso fragt der Steckbrief eigentlich nicht nach welcher Film? Ich meine, wenn wir Sie hier haben, welcher Film hat Sie denn zuletzt so richtig geflasht?
Ich würde sagen, auf der Filmkunstmesse der Eröffnungsfilm Sentimental Value von Joachim Trier. Das ist schon irgendwie großes Kino. Also Filme, die es schaffen, und das macht Joachim Trier eben auch schon in dem vorherigen Film The Worst Person in the World, wo auch die Renate Reinswe die Hauptdarstellerin ist, die jetzt auch wieder die Hauptdarstellerin spielt. Es ist ein Familiendrama, das aber irgendwie schafft, die Menschen zwischendurch zu porträtieren, auf eine mühelose Art und Weise. Also wir werden sozusagen, wir kriegen keine Narration so aufgedrückt oder auserzählt und ausformuliert, sondern ganz viel passiert in den Gesten, im Miteinander, in den Einstellungen, in der Bildsprache. Großartig aufgezogen, ganz auch sozusagen sensitiv auf einer Bildsprachebene. Stellan Skarsgård hat da einfach eine tolle Rolle. Der füllt die aus, sozusagen ist ja auch nicht mehr der Jüngste, glänzt und brilliert aber sehr in dieser Rolle. Und am Ende des Tages, das ist auch nochmal sehr schön bei diesem Film, es ist auch ein Film, der über das Filmemachen selbst reflektiert.
Und solche Fragen haben ja auch immer so, wenn man so nach Buch, nach Film, nach Musik und überhaupt so nach so Kulturdingen fragt, das hat ja immer so ein bisschen so einen Effekt von einer Referenz. Das ist also auch etwas über denjenigen sagt, der also jetzt sagt, also das ist es gerade in dem Moment gewesen. Bei mir war es gerade One Battle After Another.
Auch sehr gut.
Okay, ist auch. Ich wollte gerade sagen, was sagt das über mich? Weil das ist, ich würde ja sagen, das ist ja eher grob geschnitzter. Also jetzt im Verhältnis zu Sentimental Journey ja was ganz anderes.
Sentimental Value, ja, genau. Aber ich habe zum Beispiel, als ich in One Battle After Another bin, da war ich mit einer Freundin verabredet. Ich habe mir den Film auch angesehen. Und wir haben zwischen Amrum und diesem Film entschieden. Und an diesem Tag dachte ich, nee, es ist heute auf jeden Fall One Battle After Another und nicht Amrum. Also natürlich sagt das viel über unsere Stimmung aus und es sagt viel darüber aus, was wir jetzt wollen. Also One Battle After Another, natürlich ist das das Cinema of Attraction, Cinema of Effects at its best. Das kommt, glaube ich, ganz auf Stimmungen an, in die wir uns auch begeben können, in die wir auch bereit sind, uns zu begeben. Also ich meine, das ist nun mal jetzt auch mein Beruf, möglichst viele Kinofilme und Filme zu schauen und da auch offen zu sein für. Und das mag ich auch sehr. Aber es gibt auch hier und dort in Einzelfällen auch mal Filme, bei denen ich sage, nein, im Moment wäre das nicht so gut, den zu schauen oder so. Also es gibt sozusagen natürlich auch mal Barrieren oder wo man auch mal sagt, das ist mir zum Beispiel zu gewaltvoll oder zu, ja, vielleicht auch zu sentimental oder zu sozusagen
aufwühlend. Emotional.
Na klar, das gibt es auch.
Oder bei Catherine Bigelow gerade, House of Dynamite, eine Atomrakete bewegt sich auf Amerika zu, ja, und ich will es jetzt nicht spoilern, so, aber es ist also auf jeden Fall extrem düster und greift also so alle Ängste an, die also gerade so im Umlauf sind. Und jetzt haben Sie gesagt, es ist Ihr Beruf so dieses, mich interessiert dieses Filme gucken. Also wenn wir so einen Film nehmen wie One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. Ich habe zum Beispiel vorher nicht gesehen, dass es als Komödie gelabelt ist. So, und habe dann zwischendurch immer wieder gedacht, wow, das ist aber für so eine harte Geschichte echt auch richtig lustig. Ja, habe es sozusagen für mich selber immer entdeckt, hatte aber nicht diese Voreinstellung. So, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie also mit Ihrem ganzen theoretischen Besteck, das können Sie ja nicht einfach irgendwie zu Hause lassen, wahrscheinlich, wenn Sie ins Kino gehen, wenn Sie so einen Film angucken, wie geht das, dieses unwillkürliche, stelle ich mir so vor, buchstabieren, was Sie da machen, dass Sie...
Also natürlich ist das nicht frei auch von diesen Labels oder den Einordnungen, die auch vorher kursieren. Bestimmte Filme haben ja auch einen Aufmerksamkeitsschwerpunkt. Ja, der wird dann manchmal zum Beispiel von der PR völlig falsch, manchmal ganz treffend gelegt. Dann gibt's Kritikerinnen, die völlig unterschiedliche Kritiken dazu schreiben. Ich versuche mir aber eigentlich, wenn ich Film neu begegne, mir die Kritiken erst im Nachhinein anzuschauen und nicht schon im Vorfeld. Ich glaube, was bei mir, und da zeigt sich irgendwie auch die Medienwissenschaftlerin im Hintergrund stark, was bei mir immer eine Rolle spielt, ist, dass ich nicht nur auf die Immersion gehe, also was wird mir erzählt, was ist die Filmgeschichte, die mich abholen soll oder die mich berührt oder auch nicht berührt oder was funktioniert und nicht funktioniert, sondern mich schon auch die mediale Umsetzung, die Bildsprache, das, was irgendwie über den Film zurückschlägt. Und das meine ich auch in so einer Haptik, also in so einer Materialität. Wie sind Einstellungen? Wie wird vielleicht eben nochmal, wie jetzt in Sentimental Value, das Filmemachen selbst thematisiert? Das finde ich dann schon auch herausgehobene Qualitäten unter Umständen, wenn das gut gelingt und gut funktioniert. Von daher, das schwimmt auch immer noch mit.
Und wenn Sie hinterher Kritiken anschauen, wenn wir jetzt nochmal bei dem bleiben, bei One Battle After Another, wie sind die Kritiken gewesen?
Sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fanden, dass es seine Storyline verfehlt hat. Also es gab, ich habe Kritiken gelesen, die meinten, so richtig wird nicht pointiert bis zum Ende konsequent, was gewollt oder angeteasert wurde. Aber es gab auch Kritiken, die natürlich Benicio del Toro und Leonardo DiCaprio hochgelobt haben oder auch
die Frauen einfach.
Die Frauen, die haben auch großartig gespielt.
Chase Infinity.
Auf jeden Fall. Großartige schauspielerische Leistungen, die da an den Tag gelegt wurden. Und was mich auch bei dem Film tatsächlich beeindruckt hat, ist ja auch die Faschismuskritik, die dann sozusagen
sich zuspitzt,
die ja auch ziemlich eindeutig ist, aber die man sich auch erstmal trauen muss.
Und wenn Sie sagen würden, der Unterschied, also Kritik ist keine Meinung, es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Meinung, was würden Sie sagen, wenn ich Sie als Wissenschaftlerin fragen kann?
Ich würde sagen, Kritik ist fundierter, Kritik ist sozusagen nochmal begründeter, wenn jemand sich ausgewogen Zeit nimmt, sich wirklich Gedanken zu machen über etwas und das dann auch kritisch begründet, sowohl im Positiven wie im Negativen, dann ist das nicht einfach nur die Meinung von, der Film hat mich berührt, er war gut oder schlecht, das ist sozusagen eine Meinung vielleicht oder ein Gefühl, aber Kritik setzt, glaube ich, schon voraus, dass man vielleicht auch einfach diese Resonanzbeziehung mit dem Film eingeht, ja, oder mit dem Medium, was man da vor sich hat. Buch oder Musik ja auch gleichermaßen.
Und wir haben ja im Moment eine Diskussion, dass Kritik Also die klassische Popkritik, Filmkritik, Literaturkritik, dass sie immer stärker unter Druck kommt. Wie sehen Sie diese Diskussion? Also ich habe jetzt tatsächlich, ist der Zufall, ein Gespräch mit Jens Balzer, mit dem Popkritiker. Da geht es tatsächlich darum, dass also für die kritische Kritik immer weniger Platz ist, dass sie immer weniger gefragt ist, weil sie also auch immer stärker unter Druck kommt durch Sehgewohnheiten, Social-Media-Sehgewohnheiten oder dadurch, dass eben in Medienhäusern einfach auch die Logiken der digitalen Medien immer prägender werden. Beobachten Sie das auch?
Naja, die Aufmerksamkeitsspanne, ne, die hat auch, glaube ich, was damit zu tun. Also ob ich mir jetzt einen langen Feuilleton-Artikel durchlese oder mal kurz bei Instagram swipe. Also ich beobachte auch gerade im Filmmetier, jetzt ist es Mode geworden, dass Kinos so Einwortkritiken von ihren Zuschauerinnen für einen Film abrufen. Und die werden dann aber so groß auch irgendwie geteasert und auf das Plakat gemacht. Das finde ich ein bisschen befremdlich, muss ich gestehen. Also ich habe jetzt auch ein paar Mal schon gedacht, ob das jetzt dem Film gerecht wird, nur weil 5 Leute dieses Schlagwort gesagt haben. Es ging dann auch eher in eine negative Richtung. Weiß ich nicht, da gibt es ja einfach auch wirklich ein Instrumentarium und Menschen dahinter und viele Menschen und einen ganzen Apparat, der sich auch schon Gedanken um den Film gemacht hat. Also natürlich gibt es Verkaufslogiken, aber es gibt ja auch drumherum noch andere Beweggründe, einen Film auch wohin zu bringen oder einen Film vielleicht auch gut zu besprechen. Ich meine, Knut Elstermann macht das natürlich zum Beispiel ja sehr großartig. Mhm. Filmpapst im Radio.
Genau, der Begriff des Papstes, der ist auch unter Druck. Und die Institution der Kritik, wenn wir gleich hier noch ein bisschen über den Zustand der Welt sprechen, also sehen Sie, wenn ich so eine Kulturinstitution wie die Kritik nehme und dann weiter denke, also sehen Sie die traditionellen Kulturinstitutionen auch unter Druck, also Kino, Museen, Theater, Journalismus, öffentlicher, rechtlicher Rundfunk, dass die für Generationen immer weniger bedeuten, je jünger die Generationen werden?
Es ist schwierig, ne? Im Moment, finde ich, sieht es schon auch so aus. Es ist auf jeden Fall eine Krise der klassischen Medien am Werk. Das kann man jetzt nicht leugnen. Also ich glaube, die jungen Menschen, die sich noch den halben Tag lang eine Radiosendung geduldig anhören oder die einmal die Woche ins Kino gehen oder ins Museum, wobei beim Museum bin ich mir nicht ganz so sicher, aber das ist im Moment, scheint es weniger zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur eine Momentaufnahme ist. Also gerade so Institutionen wie auch das Kino oder auch das Radio, die haben sich ja trotzdem auch bewährt auf eine Art und Weise. Die gibt es einfach schon sehr lang und die haben auch schon andere Medienkrisen durchlaufen. Also man könnte jetzt auch optimistisch sein und sagen, vielleicht gibt es auch eine Rückbesinnung. Ja? Also ich hatte jetzt gerade Lachen im Kino, die restaurierte 4K-Version zum 30-jährigen Jubiläum und der ist richtig gut gelaufen.
Ne? Welchen Obwohl Film hatten Sie?
Lachen mit Hass auf Deutsch.
Ich habe ihn nicht parat. Ah, okay. Sie gucken mich so an. Ich habe den Film studiert.
Genau. Das ist auch ein Film, ein französischer Film, 30 Jahre geworden. Der hat Kultstatus, weil er eben in den Banlieues sozusagen prekären Verhältnisse abbildet und nachspielt. Das ist ein Spielfilm. Und auch diese Mischung aus Hoffnungslosigkeit, Frustration, Gewaltbereitschaft. Tatsächlich sehr wuchtig auch, aber auch ja, mit starken Bildern, mit starken auch ikonischen Szenen abgebildet hat. Es gibt so diese eine Szene zum Beispiel im Spiegel, wo der Protagonist in den Spiegel guckt und sozusagen mit sich selbst redet. Die ist sehr ikonisch. Oder es gibt auch so Aufnahmen, die sind, also heute würde man sagen, mit einer Drohne gemacht. Das war aber auf jeden Fall keine Drohne. Da gab es noch keine Drohnen.
Genau. Und das ist, wenn ich unterbrechen darf, das ist ein Beispiel dafür, wo Sie sagen, den haben Sie nach 30 Jahren jetzt im Kino gehabt und der hat auch bei einer jungen Generation funktioniert.
Genau, also Vincent Cassel spielt ja eine Hauptrolle. Jetzt haben Sie es wahrscheinlich vor dem inneren Auge, kann ich mir vorstellen, den jungen Vincent Cassel. Und ich würde sagen, obwohl es diesen Film auf Mubi, Netflix und so weiter, auf etwaigen Streaming-Plattformen gibt, haben Menschen ihn sich kollektiv im Kino angeguckt und haben es zum Anlass genommen. Und obwohl ich sozusagen jetzt da nicht noch eine Einführung oder ein Filmgespräch mit zu angeboten habe. Das heißt, dieser Film hat ja doch offenbar aus der Kalten heraus eine kollektive Kinoidee angesprochen oder entfaltet, von der wir zwischendurch glauben, dass es die nicht mehr gibt oder eine Kraft, ne? weil der Film, den kann man sich ja auch zu Hause angucken. So. Und das passiert zwischendurch immer mal mit Filmen, die in meinem Kino da kommen. Und ich beobachte das. Von daher glaube ich, so hoffnungslos, wie es vielleicht scheint, ist es möglicherweise nicht.
Das ist interessant, weil an anderer Stelle, also auch gerade hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die Diskussion, also gerade auch ums Radio im Verhältnis zu Social Media und so, was machen wir, also wie stark, also gehen überhaupt zeitbasierte Medien langfristig überhaupt noch? Lineares Radio, lineares Fernsehen, total in Frage gestellt. Und da ist es so, dass da gibt es eigentlich eine ganz klare Lehrmeinung, die sagt, ja nee, so dahin verändert sich das und das wird irgendwann aufhören oder es hat nur noch eine Randexistenz. Und jetzt kommen Sie und sagen, ja, aber wir haben so widersprüchliche Entwicklungen und ich habe andere Beispiele. Und in dem Fall ist es ja nicht einfach eine Meinung, sondern Sie sind ja eine Medienwissenschaftlerin.
Ja, und eine Randexistenz hat das Arthouse-Kino ja ohnehin schon lange. Also ich glaube, die Ecke, in der sich das sozusagen befindet oder eingerichtet hat, ist ohnehin schon viele Jahre eine, in der man nicht einfach sozusagen auch von Bigger, Better, vom großen Luxusversprechen oder so zerrt, sondern das ist ja genau durch die Filme, die gezeigt werden und durch den Raum, den es bietet, das, was es ist und der Raum, und das dürfen wir vielleicht nicht unterschätzen, und das ist immer mein Plädoyer, ist ein erstmal auch ein dunkler Raum, es ist auch ein Schutzraum. Ja, ich kann mein Handy auch ausstellen, ich muss jetzt erstmal gar nichts leisten. Ich kann die Resonanz mit dem Film haben, ich kann auch erstmal den nur konsumieren, ich muss nicht schon wieder was geben. Ist ja total krass, dass wir ständig mit irgendwelchen sozialen Medien agieren.
Du musst da gar nichts bewerten.
Genau,
dabei.
Ich muss nichts bewerten. Ne? Wie toll ist das eigentlich? Ich kann einfach das wirken lassen für mich und auch in mir und auch mit anderen oder auch ganz allein. Ne? Manchmal hat man ja den Luxus, da sitzt man da auch einfach zu fünf im Kino oder ganz alleine. Und selbst das ist, würde ich sagen, würde ich jetzt mal behaupten, macht trotzdem einen entscheidenden Unterschied. Ich bin in einem öffentlichen Raum, ich bin nicht zu Hause auf der Couch. Ich gucke diesen Film eben geschlossen und in diesem Schutzraum auch auf eine Art, ja, und setze mich immer auch in Verhältnis zur Gesellschaft drumherum, ne, zur dunklen Masse oder auch zu dem Nachbarn, der mir hier gegenüber sitzt oder zu dem Freund oder der Freundin, mit der ich im Kino sitze. Das heißt, schon allein das Kino gucken und das Film gucken in Gesellschaft, das macht, glaube ich, für mich schon einen starken, entscheidenden Unterschied.
Und das heißt also, das, was Sie jetzt gesagt haben mit diesem dunklen Raum und diesem Raum, der nicht privat ist und aber auch nicht richtig öffentlich ist, irgendwo dazwischen, dieser Raum, da ist schon so ein Stück auch eine Strategie oder eine Poetik, kann man das sagen, skizziert. Wie Sie Ihr Kino da in Weimar, das kommunale Kino Mon Ami in Weimar, wie Sie das angucken, wie Sie denken, so wird das auch in der Stadtgesellschaft, so platzieren wir es da auch?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Unterstreichen oder die Lanze dafür, dass das sozusagen diese Schwelle auch oder das Kino da auch so als Schwellenphänomen oder Schwellenraum zu betrachten und genau diese Qualitäten hervorzuheben. Das geht im Übrigen, glaube ich, meinem Kollegen oder meinen Kollegen vom Programm Kino Lichthaus nicht anders. Also wir müssen uns ja natürlich irgendwie auch behaupten gegenüber eben dieser, ich nenne es mal Cineplex-Logik, ja. Also wenn man auch über das Kino der Zukunft redet oder darüber nachdenkt, dann muss man ja erstmal schauen, okay, es gibt ja ganz unterschiedliches Kino. Kino ist ja nicht gleich Kino. Kino ist bei mir sozusagen im kleinen Saal mit 80 Menschen. Da gibt es manchmal Menschen, die stehen da und sagen, wo ist denn hier das richtige Kino, und meinen dann den Cineplex. Und im Cineplex gibt es Leute, die da hinkommen und sagen, wo ist denn hier das richtige Kino? Und dann meinen sie das Arthouse-Kino. Also was ist denn das richtige Kino, ne? Aber jetzt auch mit Blick auf Hollywood zum Beispiel, gerade diese Idee davon, dass das Kino immer größer, komfortabler wird. Ja, wir haben jetzt gerade in der Hafen City in Hamburg so ein Kino, das eröffnet wurde, wo es, glaube ich, Platzbedienung gibt. Gibt es ja in New York, weiß ich auch, sozusagen so Ideen, Lounges, wo man den Cocktail dann mitten in der Vorstellung an den Platz bekommt und im Liegen den Film guckt. Diese Ideen gibt es aber interessanterweise auch schon seit es Film gibt. Da gibt es schon sozusagen das multisensorische Kino und so Apparaturen, ne? So, und das das hängt aber, und das finde ich ganz interessant, das hängt natürlich einmal an der Vertiefung von diesem Immersionserlebnis. Und andererseits hat das ja ganz viel mit dem Hollywood-Versprechen zu tun. Und nun ist Hollywood aber in der Krise unter Trump. Also was passiert da? Was passiert vielleicht auch mit diesem Kino, ne? Transformativ? Vielleicht ist das höher, besser, schneller, weiter jetzt auch nicht die Lösung. Wir werden es erleben. Aber ich glaube, so hat jedes Kino seine Aufgaben und seine Überzeugungsleistung irgendwie da ansetzen, wo es kann oder wo es sich verortet, ja.
Und da ist ja Weimar eine spezielle Situation. Weimar ist eine eigentlich kleine Stadt mit zwei Programmkinos und einem Cineplex-Kino. Kommen wir vielleicht
noch. Ja, ein Programmkino, dann wir als nicht gewerbliches Arthouse-Kino und das Cineplex. Also alle drei Kategorien.
Ja, okay, da gibt es so einen kleinen Formulierungsunterschied zwischen dem, was Sie machen und dem Programmkino. Sie fallen nicht einfach mit rein in diesen Topf der Programmkinos.
Genau, das ist sozusagen auch ein ganz struktureller Unterschied, nicht nur ein Formulierungsunterschied, ja.
Wir hören erstmal Dota.
Gerne.
Und dann überlegen wir an der Stelle nochmal weiter. Die frühen Jahre, also tatsächlich der Song, den Sie sich vorgestellt haben, warum ist der Ihnen so lieb?
Ich weiß nicht. Es ist einfach, in diesem Song stimmt so viel. Also die Vertonung, der Klangteppich. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn Dota Kehr anfängt mit diesen poetischen Worten, ausgesetzt in eine Barke von Nacht. Das ist ja ein Mascha Kaleko-Gedicht, die ja der neuen Sachlichkeit zugerechnet wird. Und ich finde, dieses Lied holt mich irgendwie gleich auch an so einen dunklen, winterlichen Tag am Strand oder an den Strand zurück. Es windet, es ist stürmt und der Sand fliegt einem um die Ohren. Das ist sozusagen ein Bild. Und das andere ist eben auch, dass wir natürlich gerade mit den Krisen, den Fluchtbewegungen um uns herum, also Mascha Kaleko ist ja migriert, sie ist deutsch-jüdische Dichterin gewesen, ist nach New York migriert und denkt oder besingt in dieser Ballade oder in diesem Gedicht auch ihre Zeit in Berlin und blickt darauf zurück. Und es geht darum, dass sozusagen sie sich heimatlos fühlt. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Gefühl ist, was wahrscheinlich viele Menschen begleitet, die heute auch zwangsweise flüchten müssen, die migrieren. Und deswegen finde ich das irgendwie auch sehr zeitgeistig auf eine traurige Art und Weise, aber auch auf eine tröstende.
Ausgesetzt in einer Barke von Nacht trieb ich und trieb an ein Ufer. An Wolken lehnte ich gegen den Regen, an Sandhügel gegen den wütenden Wind. Auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Früchte der Sehnsucht, trank von dem Wasser, das Dürsten macht, ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen, fror ich mich durch die finsteren Jahre zur Heimat, erkor ich mir die Liebe zur Heimat, erkor ich mir die Liebe zur Heimat. Ich mir die Liebe. Von Nacht trieb ich und trieb an ein Ufer. An Wolken lehnte ich gegen den Regen, an Sandhügel gegen den wütenden Wind. Auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Früchte der Sehnsucht trank von dem Wasser, das Dürsten macht. Ein Fremdling, stumpf, unerschlossen im Zoren. Freu ich mich durch die finsteren Jahre zur Heimat. Erkor ich mir die Liebe zur Heimat. Erkor ich mir die Liebe zur Heimat. Zur Heimat.
Mit Black Sea Dahu. Das ist ein Wunsch gewesen von Franziska Winter. Sie ist heute hier. Sie ist die Kino- und Programmleiterin vom Mon Ami Kino Weimar, zu Gast hier bei MDR Kultur trifft. Ein Jahr machen Sie das jetzt mit dem Kino und schon kriegen Sie einen Preis. In diesem Jahr den Hauptpreis der Filmkunstmesse in Leipzig für das beste Jahresfilmprogramm. Frau Winter, wie haben Sie das gemacht, um an einen wichtigen Filmbuchtitel zu erinnern?
Ich würde sagen, das waren auch die Umstände. Das habe ich nicht alleine gemacht oder beziehungsweise ist das jetzt nicht einfach durch sozusagen meine Arbeit hervorgegangen. Wie so oft im Leben, glaube ich, waren da unterschiedliche Kräfte beteiligt. Meine Arbeit war sicherlich eine davon, aber es ist so, dass das Jahresfilmprogramm 2024 ausgezeichnet wurde. Das ist das Jahr, in dem ich die zweite Hälfte gemacht habe und noch mein Vorgänger Edgar Hartung die erste. Das heißt, prämiert wurde hier bestimmt auch eine erfolgreiche Kinoübergabe, weil das ist seit Jahrzehnten oder seit Jahren auf der Filmkunstmesse ein Thema. Wie können wir Kino an jüngere Generationen weitergeben, erfolgreich? Und das Kino, und da kommt es jetzt noch zu, ist 25 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Also 2024 hat es 25-jähriges Jubiläum und dann ist eben Edgar Hartung auch in Rente gegangen. Also ich glaube, da war vieles am Werk, aber natürlich ist mein Herz aufgegangen, als dann in der Laudatio auch ein paar Titel und Reihen genannt wurden, die ich kuratiert habe und bei denen ich mir bestimmte Sachen gedacht habe. Und dann denkt man sich schon, Mensch, mindestens ein paar Leute haben es gesehen. Ja.
Ein paar Titel und Reihen, haben Sie zwei, drei Beispiele?
Zu 35 Jahre Mauerfall etwa haben wir oder habe ich eine Reihe gemacht, in der auch Helke Misselwitz Filme gezeigt wurden oder einer vor allem. Das war Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Und dieser Titel war natürlich gerade auch in der heutigen Zeit und in Thüringen jetzt nicht ganz unironisch gemeint. Meinerseits. Also natürlich ist da habe ich mir dabei auch was gedacht und es geht ja um die Kohlearbeiter in der ehemaligen DDR in Berlin, die da porträtiert werden in dieser Schwarz-Weiß-Doku von Helke Misselwitz und um eine ganz tolle, taffe Frau, die das Unternehmen dort schmeißt und leitet. Und das ist ein ganz beeindruckender Film. Also es geht sozusagen jetzt überhaupt nicht um das, was der Titel vielleicht im Hier und Jetzt vermuten lässt. Und trotzdem, genau, verweist er irgendwie aufs DEFA-Filmerbe und auf viele wunde Punkte, glaube ich, die wieder dann in die heutige Zeit reichen.
Ja. Und Kohlearbeiter in Berlin, das sind diese Kohlehöfe gewesen, die es nicht mehr gibt in Berlin, also Brennstoffhandel, ne? Also so
genau,
die,
also
die mit diesen kleinen Autos durch die Gegend gefahren sind.
Mit Kohlebergen drauf, ja.
Genau, und dann die mit so Stiegen in die Keller geschleppt haben. Ganz kurz noch, Edgar Hartung hat nach 25 Jahren aufgehört und der kriegt ja vielleicht irgendwie noch einen Preis von der Stadt oder irgendwas, also für diese ganzen Verdienste um...
Um den Erhalt des Kinos,
ja,
und den Aufbau.
Dieses Hoch und Auf und Ab da mit diesem Kino.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt irgendwie eine Auszeichnung war. Also das sozusagen von Seiten der Kinobranche. Er hat natürlich sozusagen schon auch einen Blumenstrauß nochmal bekommen zum Ruhestand und so weiter. Aber ja, diese Feierlichkeiten sind abgeschlossen gewesen mit der Übergabe. Diese Übergabe, muss man aber auch sagen, betraf auch das ganze Haus. Also auch das Mon Ami Kulturzentrum wurde in neue Hände gegeben und der Eigenbetrieb als solcher auch. Also alle drei Leiter, die 99 diese kulturellen Säulen aufgebaut haben, die sind jetzt im Ruhestand.
Also das Mon Ami ist in einem Kulturzentrum in Weimar. Es ist Teil von etwas. Daneben ist auch gleich das nicht kommerzielle Lokalradio, Radio Lotte in Weimar, mitten in der Stadt am Goetheplatz. Also da hat die Stadt sich wirklich so ein Netz gebaut, eine Struktur. So sehen Sie das auch? Spüren Sie das auch im Alltäglichen?
Also mittlerweile wieder. Ich würde sagen, diese Struktur war zwischendurch mal torpediert vor meiner Zeit. Da gab es weniger Allyships und weniger Joint Ventures. Aber wir sind wieder sehr darum bemüht, schon alleine, weil ich auch den Leiter vom Kulturzentrum gut kenne und auch die Leiterin von Radio Lotte. Und ich bin zum Beispiel einmal die Woche bei Radio Lotte dienstags und stelle das Programm vor mit einer Kollegin vom Kulturzentrum. Oder wir sind jetzt auch, wir treffen uns viel und versuchen auch so Programmpunktüberschneidungen zu machen. Und sowieso würde ich sagen, also auch das Kulturzentrum und die Kollegen dort, wir sind alle ein großes Team im Mon Ami. Und das fühlt sich sehr gut an und sehr schön. Und das merkt man auf jeden Fall jeden Tag, ja.
Und ist es so, haben Sie eine stabile Lobby in der Stadt? Also die meisten Kommunen haben große Finanzprobleme gerade. Das ist also Kulturpass zum Beispiel, so ein Teil dabei ist gestrichen. Es ist also, die Kommunen sind eingekeilt in Personal- und Sozialkosten. Pflichtaufgaben ist das Stichwort. Ein kommunales Kino ist bestimmt nicht Pflicht, ne?
Nee, Pflicht ist es nicht. Das ist schon was sich die Stadt irgendwie auch leistet. Und grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass wir eine strukturelle Absicherung haben durch den Eigenbetrieb. Also das ist nicht die Stadt direkt, die jetzt das kommunale Kino betreibt und hat, sondern die Stadt hat einen Eigenbetrieb, einen städtischen. Und dem gehören die Volkshochschule und das Mon Ami an. Das heißt, da gibt es nochmal eine Zwischeninstanz, eine eingeschobene. Leiterin ist Katharina Löschner. Und dann gibt es natürlich auch Gelder, die ich bei der Staatskanzlei beantrage. Es gibt ganz viele Kooperationen, die ich habe mit städtischen Institutionen, aber auch jetzt mit der Uni und so weiter. Also ich habe das Glück, dass wir da immer noch unabhängige, nicht kommerzielle Filmkultur irgendwie betreiben dürfen und können, auch wenn da mal 5 Leute im Saal sitzen.
Und der Park?
Der Park, an dem ich wohne.
Weil Sie die Uni auch erwähnt haben. Haben Sie nicht mal einen Vortrag über den Ilmpark in Weimar gehalten? Und ich dachte, wenn wir über Zusammenhänge reden, in denen Sie Ihr Kino machen, spielt da der Park vielleicht auch eine Rolle.
Das ist interessant. Also bislang hat der Park tatsächlich im Kino nicht so richtig eine Rolle gespielt. Aber der Park, ja, Heterotopie Ilmpark, da habe ich mein Symposium mitgemacht. Und ich habe einen Vortrag gehalten über den Mond im Park.
Der Titel ist Was sich nicht zeigt.
Ja, genau. Das referiert auf unterschiedliche Verbindungen von Dieter Mersch, ein Philosoph, der über das, was sich zeigt, sozusagen referiert, aber auch eine negative Medienphilosophie aufmacht. Ich habe es dann aber auch geschafft bis zu Alice im Wunderland mit der Katze, die dann sozusagen sich auch nicht zeigt. Und das Spannende, um das jetzt runterzubrechen, so die Essenz des Vortrags ist und war, wir haben das Glück, am Park direkt zu wohnen, in einem tollen Haus. Und uns allen, auch im Haus, fällt immer wieder auf, wie unfassbar magisch der Mond nachts über dem Park strahlt zu jeder Jahreszeit. Und dazu muss man aber wissen, dass der Park ja keine künstliche Beleuchtung hat und haben darf, weil er ja immer noch an die Romantik erinnern soll. Und dieses romantische Bild, das sich da nämlich erhält, nämlich Goethe, der über den Mond spricht und den auch schon genauso beschrieben hat, wie er immer noch dort sichtbar ist, das ist natürlich gleichsam schön. Und andererseits, da sieht man, wie Weimar auch auf so einer ganz, ganz szenischen Ebene im Stadtbild natürlich daran interessiert ist, diesen Klassiker Connex aufrechtzuerhalten und zu pflegen.
Ja.
Das sozusagen macht natürlich auch, dass man sich unsicher fühlt im Park, weil es keine künstliche Beleuchtung gibt. Ne? Also sozusagen, es gibt auch Rückseiten dessen. Es ist jetzt nicht nur gut, aber das alles zog sich an diesem Parkvortrag auf, ja.
Und bei dem Betrachten des Mondes denke ich jetzt gerade an die 2 Männer beim Betrachten des Mondes und damit bin ich am Meer gelandet. Vermissen Sie das Meer?
Ja, jedes Mal, wenn ich nicht da bin. Aber ich fahre da schon auch regelmäßig hin. Schon allein wegen meiner Tochter, die dann zu Oma möchte und auch wegen der Freunde und Freundinnen, die dort alle noch wohnen, meine Großeltern. Ich bin da schon auch alle 8 Wochen, würde ich sagen. Aber wenn es die 8 Wochen übersteigt, dann merke ich richtige Sehnsucht, ja.
Es gibt ja so Postkarten, habe ich gesehen. So, mir hat meine Freundin eine geschrieben, man sitzt insgesamt viel zu selten am Meer. So dieser Slogan. Sind Sie mit der Kindergartengruppe dann auch so bei jedem Wetter da in Graal-Müritz am Strand gewesen?
Ja, schon. Viel draußen, viel in der Rostocker Heide, viel am Strand. Vor allem aber auch, das strukturiert natürlich das Leben grundsätzlich, auch das Familienleben. In den Sommerurlaub musste man oder muss man nicht so viel fahren, ne? Also nicht zumindest im Sommer. Weil da geht man dann an den Strand und das macht man nach den Hausaufgaben. Da isst man dann auch am Strand Abendbrot. Da geht es nach der Schule einfach direkt dorthin. Wir sind natürlich auch in den Sommerurlaub gefahren, aber eher in den Herbstmonaten oder in den Wintermonaten ins Warme. Aber ja, das ist ein ganz besonderes Gefühl, würde ich sagen, was sich da im Sommer auftut, wenn ich dort bin. Und das triggert schon auch stark Kindheitserinnerungen.
Das Theater in Weimar macht jetzt gerade ein Stück inspiriert von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, wo so eine partizipative Stückentwicklung, da gibt es einen Aufruf, kann man sich mit seiner Geschichte melden. Stellen wir uns Fragen, schreibt das DNT, nach Herkunft und Veränderung, Scham und Widerstand. Sie haben genickt, Sie haben davon gehört.
Ich bin ganz gespannt auf das Eribon-Stück natürlich, Rückkehr nach Reims. Es gibt ja eine Verfilmung. Oder so einen angelehnten Film. Ich weiß gar nicht, ist es Rückkehr nach Reims oder ist es einfach eine Art Dokumentation? Aber diese ganze Thematik, ne, die sich ja auch dann im Foucault'schen Geiste da öffnet oder im Bourdieu'schen und Annie Ernaux, die ja auf dieser weiblichen Ebene genau ähnliche Sachen macht, also Écriture, sich das Erschreiben von Herkunft und auch die Abgrenzung von Herkunft sozusagen sich erschreiben im Roman. Das finde ich schon immer ganz interessant, wenn das dann auf die Bühne gebracht wird auch.
Und interessiert Sie das persönlich für Ihre eigene Herkunft auch, über Ihr eigenes Nachdenken über Herkunft? Wie ausgeprägt, wie stark ist das, wie sehr beschäftigt Sie das?
Immer mal wieder schon stark, also natürlich mit auch gerade als Wendekind denken viele ja dann sozusagen im klassischen Geschichtsunterrichtssinne, naja, 88 geboren, ne? Was weiß ja jetzt nichts mehr von der ehemaligen DDR, was natürlich Quatsch ist, ne? Weil wir wissen alle, Alltagsbeziehungen, soziale Strukturen, Familie, das zieht sich natürlich viel weiter. Und natürlich bin auch ich noch mit Lehrerinnen aufgewachsen, die ja in der ehemaligen DDR. Und auch einer Familie, die da und gelebt hat. Und also das ganze Umfeld war natürlich so. Und ein geflügeltes Wort, an das ich mich erinnere, war immer zu DDR-Zeiten. Da wurde immer sozusagen, wurden sich zum Kaffeetisch, jahrelang wurden sich Geschichten erzählt und immer wurde es eingeleitet mit zu DDR-Zeiten. Bis ich irgendwann verstanden habe, was das überhaupt einleitet und einläutet. Es ist unfassbar wichtig, natürlich denken oder nachdenken über Herkunft. Und es gibt natürlich, es ist auch immer wieder Thema, also auch mit guten Freunden hüben wie drüben, also sowohl mit denen, die aus den alten Bundesländern als auch aus den neuen Bundesländern kommen, reden wir schon auch viel darüber. Aber ich glaube gerade dieses auch gemeinsame Reden, also ich habe jetzt zum Beispiel, obwohl ich auch schreibe, auch wissenschaftlich, manchmal tagebuchartig und so weiter, hatte ich persönlich jetzt nie das Gefühl, ich müsste mir das erschreiben, aber ich würde sagen, gerade kommunikativ in Gesprächen mit Freunden ist es natürlich auch immer wieder mal Thema, ja. Gerade Herkunft, gerade wie ist man sozialisiert, auch in der Akademie, ja, es ist ja nicht ganz unerheblich. Hat man das jetzt in die Wiege gelegt bekommen, dass man studiert, ja, oder ist man ArbeiterInnenkind,
wie es ja so heißt? Eigentlich?
Naja, die DDR war ja ein Arbeiterstaat. Von daher gibt es diese Struktur oder gab es diese Struktur vom Bildungsbürgertum in dem Sinne gar nicht. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die, also mein Vater studierter Ingenieur, meine Mama ist Heilpädagogin. Und es gibt andere Strukturen, aber alle haben sich irgendwie trotzdem auch immer als so Arbeiter gefühlt. Ich kann das schlecht vergleichen zum Beispiel mit den Strukturen, die es heute gibt oder die vorherrschen in der Erzählung, wie zum Beispiel ja auch bei Didier Eribon.
Genau, also ein klassistischer Blick oder so oder ein Bourdieu-Blick auf diese, gerade auf die späte DDR, aus der Sie ja dann auch gekommen sind, was also mit dem Bourdieu-Blick so der feinen Unterschiede, wie das eigentlich in der DDR war. Mhm. Dass also, wenn Sie sagen, mein Vater war Bauingenieur und also Sie haben den Blick darauf, dass er sich eigentlich auch als eher Arbeiter verstanden hat, beziehungsweise dieser Unterschied zu so einer etablierten Bürgerlichkeit,
genau.
Der war in diesem Land so nicht da, weil ja auch die großen Teile, also die, die Geld hatten, sind ja irgendwie auch verschwunden.
Genau, und trotzdem macht man dann natürlich auf einmal die Observation, dass man in der Akademie ist und alle ProfessorInnen pendeln aus dem Westen irgendwo hin.
Genau, wie waren denn Ihre Erfahrungen dort? Sie haben die letzten 10 Jahre im akademischen Betrieb gearbeitet. Wenn Sie das mit Herkunft zusammenbringen, also Frau aus einer kleinen Stadt im Osten, ersteigt die Gipfel der Philosophie.
Ach. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterstreichen würde, aber ich nehme es jetzt so. Ja, ich hatte da keine Probleme in dem Sinn. Also ich glaube, da habe ich das Privileg, dass ich in einer Zeit schon studiert habe, in der das nicht mehr so erheblich war oder in dem auch diese blinden Flecken jetzt gar nicht existiert haben. Aber natürlich ist es vielen auch ein Abarbeiten an sich selbst. Also klar fällt einem da dann auch manchmal auf die Füße, was andere vielleicht dann... fällt einem vielleicht auf die Füße, dass man bestimmte Codes oder so, ne, sich erstmal abgucken muss. Oder also das sind dann vielleicht diese Strukturen, die ja auch bei Annie Arnaud und so weiter immer wieder ein Thema sind. Also was ist denn der Habitus? Von welchem Habitus aus komme ich? Welcher Habitus wird verlangt? Das ist ja auch szenisch immer wieder ein Thema. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass mir das jetzt sehr viel abverlangt hat. Aber na klar, beobachtet man erstmal. Und ich hatte aber auch immer ganz tolle Mentoren und Mentorinnen auf dem Weg, die selber sozusagen das, also die da sehr empathisch mit waren.
Ich finde das sehr interessant, weil bei Didier Iribon so, dass der eben Arbeiterkind ist und dann in Frankreich versucht, in diesen Zirkeln klarzukommen und da gibt es eben diese ausgeprägte Bürgerlichkeit. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, also ihre Doktormutter war die Medienphilosophin Christiane Voss. Da ist so der Hintergrund, wenn ich richtig informiert bin. Sie ist in Wuppertal groß geworden und kommt so aus so einem SPD-Kontext und irgendwie Kaufmannsfamilie, aber nicht so dieses, es ist nicht dieses fette bürgerliche Milieu, an dem sich jemand in Paris abarbeitet, Didier Iribon, sondern es ist irgendwie für jemanden, stelle ich mir vor, was sagen Sie, also der mit Ihrem Hintergrund viel zugänglicher irgendwie.
Ja, oder irgendwann ist es auch einfach nicht so wichtig. Oder es ist die Frage, welche Wichtigkeit gibt man dem denn? Und wenn wir uns irgendwie begegnen und diese Resonanz, die stimmt. Also bei Christiane war es so, dass ich in Hamburg im Philosophenturm in einer sehr staubigen Bibliothek hinten in der Ecke ganz weit links ein Buch gefunden habe, ja, im Rahmen meiner Masterarbeit. Und das hat sie mit Gertrud Koch geschrieben zu Illusionen. Und da geht es um Illusionen und Immersionen in darstellenden Künsten. Und das fand ich so toll. Also wenn man kennt es ja, wenn man auf neue Gedanken gebracht wird und plötzlich denkt, ja, mein Gott, so ist es. Das ist ja so viel wert, ja, wenn wir Sachen erkennen plötzlich und glasklar sehen oder denken, wow, das wusste ich gestern noch nicht und jetzt weiß ich es. Das ist ja eigentlich der Eros des Wissens oder des Wissenserwerbs und der Erkenntnis. Und das war so toll, dass ich dachte, da spricht was zu mir. Und dann habe ich sie im ICI in Berlin gesehen, ein paar Jahre später.
ICI ist was?
Ah, das ist so eine Institution, wo es auch immer Vorträge gibt, Philosophievorträge. Ich weiß aber gerade nicht, für was die Abkürzung steht. In Mitte ist das Institut. Und genau, Astrid Däuber-Mankowski hat es damals geleitet.
Okay, das führt so weit. Und dann ist sie auf jeden Fall ihre Doktormutter
geworden.
Genau,
sie ist meine Doktormutter
geworden. Worüber haben Sie eigentlich dann geschrieben bei ihr?
Und noch ganz kurz, ich wollte sagen, ihre Radikalität hat mich einfach beeindruckt. Also Christianes Radikalität zu sagen, ich denke, ich öffne mich allem, ich lasse das erstmal zu, ich lasse das auf mich wirken und ich bin auch bereit, meine Standpunkte wieder aufzugeben. Und das ist, glaube ich, was, das ist ganz unabhängig davon. Unabhängig von Klassismus, von Bürgerlichkeit und so weiter, wenn man diese Radikalität besitzt, hat mich das einfach sehr beeindruckt. Und ich habe dann geschrieben zur Mimesis. Ich bin dann bei ihrem Forschungsprojekt gelandet über einen Umweg und in Weimar und habe was über Filmhologramme gemacht, ein Buch, das jetzt auch im Januar bei Transkript rauskommt.
Wie ist die Entscheidung gefallen, dass Sie das mit dem Kino machen? Also, dass Sie mit diesen 10 Jahren, die Sie ja auch in den akademischen Betrieb investiert haben, dass Sie gesagt haben, okay, ich steige da jetzt aus diesem Betrieb und mache ein Kino. Also nehmen diese Möglichkeit, weiß ich, bewerbe mich erstmal auf die Stelle. Also ich weiß nicht, ob die Ihnen angeboten wurde. Wie ist das gewesen?
Das waren ganz unterschiedliche Gründe. Also einmal muss man sagen, dass ich schon auch dieses Haifischbecken des Post Doktorats irgendwie gesehen habe, also auch durch vor allem Freunde, die da schon drin sind und drin waren. Und ich dachte, boah, ist das jetzt wirklich das Glück und die Zukunft? Und man braucht natürlich die Bereitschaft, sich da auch sehr zweizuteilen und irgendwo hinzupendeln. Und ich habe dann am Ende doch auch eine Tochter in Weimar und eine Familie. Und die Frage danach, pendelt man jetzt für einen 2-Jahres-Vertrag 3-mal die Woche oder einmal hin und zurück nach München für 3 Tage oder nach Frankfurt oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Ich glaube, das war nicht ganz unerheblich. Auf der anderen Seite, genau, diese Befristungen, die es ja im Postdoc gibt. Und dann ist man ja irgendwann auch in der Wissenschaft dazu gezwungen, ja schon fast, zu habilitieren. Und also sozusagen in diesem Ganzen, ich habe das nicht gefühlt. Ich war irgendwie so fertig mit der Diss und hatte das Gefühl von, ich könnte das jetzt zwar auch noch so weitermachen, aber auch die Habil und so, ich fühle es irgendwie nicht. Und dann sah ich diese Ausschreibung und habe mich darauf beworben. Und dann dauerte es zwar ein bisschen, weil die Stadt sich lange Zeit gelassen hat.
Wie das ist mit solchen
Prozessen. Und dann ist es einfach passiert, ja.
Und im Steckbrief haben Sie gesagt, wie beginnt der Tag? Kind wecken und wird dieses Kind, das da früh von Ihnen geweckt wird, wird das jetzt ein Kinokind, so wie Toto in Cinema Paradiso oder so?
Möglicherweise. Sie ist auf jeden Fall schon sehr affin und möchte gerne. Und es war neulich das erste Mal im Ferienkino. Ist aber auch zart beseitet. Wir werden sehen.
Und dann möchte ich noch erwähnen, dass am 14. November im Mon Ami in Weimar Kurzfilmnacht ist.
Mhm, ja.
Und das war es dann schon mit MDR Kultur trifft mit Franziska Winter vom kommunalen Mon Ami Kino in Weimar.
Vielen Dank.
Dankeschön. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Nirit Sommerfeld zu Gast, Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Köchin, Gastronomin. Sie kommt aus einer jüdischen Chemnitzer Familie, Jahrgang 61, geboren in Eilat Israel, in Bayern aufgewachsen und heute betreibt Nirit Sommerfeld in Chemnitz im Museum für Archäologie das Museumscafé Julius.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.